Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab.
Herzlich willkommen zu Geistzeit. Thorsten, schön, dass wir heute über den Heiligen Geist miteinander sprechen. Hallo.
Hallo, es ist schon wieder Pfingsten. Das geht schnell. Werden wir alt oder wird die Zeit immer schneller? Aber nein, ist doch schön, ist doch das Tolle am Kirchenjahr. Man kommt an allen wichtigen Punkten immer wieder vorbei.
Ja, und wir haben uns gedacht, wir starten ein Jesus-Dossier. Das wurde getriggert bei uns durch Karfreitag, durch die Osterfeiertage. Und wir werden später in diesem Podcast jetzt genau zu erklären haben, warum um alles in der Welt stecken wir den Heiligen Geist denn in das Jesus-Dossier? Ist das nicht eine ungebührliche Vereinnahmung des Heiligen Geistes? Werden wir noch drauf zurückkommen? Ich starte hier direkt mal mit einer Beobachtung, die für mich vor einigen Jahren etwas ganz Neues war. Ich erinnere mich, wir haben beide damals, glaube ich, sogar von Michael Böhnke seine Pneumatologie, seine Lehre vom Heiligen Geist gelesen. Und da stieß ich zum ersten Mal auf einen sehr provokativen Gedanken, dass Böhnke so sehr betont hat, hey, Himmelfahrt und Pfingsten, was ist da eigentlich passiert? Das ist ein mega Schocker gewesen für die Jünger, denn Jesus sagt, also ich gehe dann. Also ein sensationeller Abschied, er verschwindet, Himmelfahrt, und er sagt, das ist aber gut, dass ich gehe. Also völlig kontraintuitiv, jeder ist traurig, die personifizierte Gegenwart Gottes auf der Erde verlässt die Bühne und sagt, ja, das ist aber gut so, denn ich sende euch den Heiligen Geist. Und das feiern wir dann eben an Pfingsten. Und mich hat das damals sehr nachdenklich gemacht, und das wird ein großer Block sein, auch dieses Zusammenspiel in der Theologie und auch in unserem Glauben, Jesus Christus und der Heilige Geist. Lass uns doch mal direkt bei Pfingsten bleiben. Wir haben uns entschieden, ein paar Basics erstmal einzuspielen, bevor wir so ein wenig in die Theologie, in einzelne Aspekte der Theologie vom und über den Heiligen Geist einsteigen. Basics, was ist am Pfingsten passiert? Wovon sprechen wir?
Also das Erste, was man, glaube ich, im Kopf löschen muss, auch wenn man es hier und da mal hört, Pfingsten ist nicht Geburtstag der Kirche. Da fanden das irgendwelche Leute mal. Also man kann alles schön reden und so. Es macht aber wirklich keinen Sinn, das so zu machen. Pfingsten, es gibt in der Apostelgeschichte die Erzählung, dass die frühe Gemeinde zusammen ist, die Apostel, und dann wird verkündet und dann wird erzählt und dann machen sie gemeinsam eine Erfahrung, dass sie erfüllt werden mit Kraft, mit Begeisterung, mit Freude, dass sie reden in fremden Sprachen und sich überhaupt ganz sonderbar aufhören. So, und diese Geschichte bei Lukas beschrieben wird oft als das Pfingstereignis bezeichnet, als der Empfang des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes, der Gegenwart Christi. So, wenn man dann die Evangelien insgesamt anschaut, es passiert ja mehrfach sowas Ähnliches. Also im Grunde wird hier etwas ganz Entscheidendes in einer Geschichte nochmal verdichtet. Die Erfahrung, es passiert nach der Auferstehung nochmal etwas anderes. Jesus ist in anderer Weise präsent, der Heilige Geist, Gottes Geistkraft wird empfangen. So, und das spielt in den Evangelien und Briefen eine große Rolle. Und die frühe Christenheit wird immer mehr auch darüber nachdenken, was ist da genau passiert und welche Bedeutung hat das in unserem Glauben?
Ja. Ganz enger Zusammenhang zwischen Gebet und Heiliger Geist. Es wird berichtet, dass die JüngerInnen sich versammelt haben, dass sie beten. Sie waren auch in einer gewissen Weise auch offen für den Heiligen Geist aufgrund der Verheißung Jesu. Ich springe nochmal zurück ins Alte Testament. Da fängt die ganze Story auch so ein bisschen an. Es gibt ein sogenanntes alttestamentliches Pfingsten. Da ist Mose ziemlich überfordert mit der Leitung und mit der Verantwortung, die er für das Volk Israel hat. Und dann geschieht etwas sehr Eigenartiges auf die, es sind 70 Älteste, glaube ich, auf die 70 Ältesten wird vom Geist Mose übertragen, damit die ihm helfen können bei diesen ganzen verantwortungsvollen Aufgaben wie Rechtsprechung und Konflikte und Organisation und so weiter. Und da sagt man, das ist ein alttestamentliches Pfingsten. Und im Alten Testament ist der Heilige Geist also eigentlich so ein bisschen reserviert für Könige, Priester, Propheten, für besondere Menschen, die zu besonderen Aufgaben gesalbt werden mit dem Heiligen Geist. Und dann wird aber schon im Alten Testament verheißen, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Also Pfingsten steht auch für eine, wir lieben dieses Wort beide, Demokratisierung des Heiligen Geistes. Nicht mehr nur bestimmte Personen mit bestimmten Aufgaben, sondern an Pfingsten, ja, ich will jetzt nicht sagen, holt Gott die Gießkanne raus, aber es ist schon eine Demokratisierung, denn damit geht ja auch Begabung querbeet einher und da wird jetzt vieles auch anders werden in dem, was dann aufgrund dieser Geistbegabung entsteht.
Genau. Und gerade fürs Alte Testament kann man sagen, es gibt keine eindeutige Lehre oder Theorie oder sonst was. Es gibt ein Spektrum von Erfahrungen. Es gibt die Schöpfungserfahrung, dass Gott in der Schöpfung präsent ist durch seinen Geist, in allen Menschen, in allem Fleisch, auch hier und da dann mit Lebendigkeit oder künstlerischem Schaffen assoziiert. Wo aber Geist Gottes etwas ist, wo alle Menschen in irgendeiner Form dran teilhaben. Und es gibt diese besonderen Erfahrungen, Geistbegabung, Geistausschüttung. Du hast es gesagt, für besondere Leute, für Charismatiker, für Aufbrüche, für Kraft, für Energie. Weitgehend wird vom Geist gesprochen als einer Kraft, als einem bewegendem Element. Es gibt ganz wenige Stellen, wo man so im Jesaja-Buch das Gefühl hat, das ist irgendwie auch sowas Personales, auch wie Gott, nur noch mal anders. Und das ist etwas, was im Neuen Testament aufgegriffen wird. Es gibt im Neuen Testament auch Geist als Kraft, als Bewegung, als Energie, aber viel stärker, ja, Geist als eine Größe, von der gesprochen wird wie eine Person. Sie tröstet, sie belebt, man kann sie trüben oder dämpfen, traurig machen, aber sie ergreift einen auch. Geist weht, wo er will. Man kann ihn nicht fassen, er aber erneuert und schenkt auch Erkenntnis, Erkenntnis der Sünde, Erkenntnis Jesu. So und spielt eine ganz zentrale Rolle, ohne dass es irgendwo mal komplett so als Lehre entfaltet wird. Es ist aber eine entscheidende Erfahrung der frühen Jesusgemeinschaft.
Wir werden diesen Prozess, diese Entwicklung, die der Heilige Geist dort genommen hat, oder vielleicht ist das schon etwas zu viel gesagt, zumindest eine Entwicklung in der menschlichen Vorstellung vom Heiligen Geist, den werden wir hier nicht mehr nachzeichnen. Ihr lieben HörerInnen, wir verweisen auf einen Podcast, den wir mit Jörg Frey gemacht haben, genau zu dem Thema. Jörg Frey hat sich damit ziemlich toll beschäftigt, gibt einen wunderbaren Aufsatz von ihm unter dem Titel ungefähr so vom Windbrausen zur Person der Trinität über die Geschichte, über die Karriere des Heiligen Geistes, wie sich das also innerbiblisch jeweils entwickelt hat, von einem dynamistischen Geistverständnis immer mehr hin zu einem personalen Geistverständnis, sodass dann irgendwann der Heilige Geist tatsächlich die dritte Person der Trinität wurde. Da werden wir jetzt gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich würde gerne einen Aspekt nochmal ansprechen mit dir, Thorsten. Es ist ein hochintensives Sprach- und Hörerlebnis an Pfingsten. Und zwar ist es ja so, dass die Leute, also nachdem diese feurigen Zungen und dieses Brausen vom Himmel über einige Menschen gekommen ist, gehen die in die Öffentlichkeit und fangen freimütig an zu verkündigen. Das ist schon mal erstaunlich. Die Menge von Menschen, die sich aus Angst verbarrikadiert und zurückgezogen hat, tritt jetzt in die Öffentlichkeit. Also da spürt man sofort, was ist denn mit denen passiert? Und da geschieht ein Wunder, das sogenannte Pfingstwunder. Die reden in einer Sprache, aber die Menschen, die ihnen zuhören, hören sie und verstehen sie jeweils in ihrer eigenen Sprache sprechen. Und deshalb kommen manche auf die Idee und sagen, jo, die haben jetzt zu tief in die Flasche geguckt, die haben sich abgefüllt mit Wein. Das ist berauschend hier, aber das ist ein Alkoholrausch. Und andere sagen aber, nee, hier geschieht etwas Besonderes. Es kommen sehr viele Menschen dann auch zum Glauben, lassen sich also von der Ergriffenheit dieser ergriffenen Person selber ergreifen und ziehen damit. Kann man das mit dem alttestamentlichen Turmbau zu Babel verbinden, diese Sprachverwirrung, was sagst du, wenn man das so immer wieder vergleicht?
Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das alle so gespürt haben, dass die Texte es auch so beschreiben. Es gibt ja die bekannte Geschichte am Anfang der Bibel, Turmbau zu Babel, so Verstädterung, Aufbau eines Riesengebäudes so und Größenwahn auch der Menschheit. Es gibt in der Bibel, im Buch Genesis ja mehrere Sündenfallgeschichten. Es gibt nicht den einen Sündenfall in der Bibel, sondern so mehrere Geschichten, Kain und Abel und eben auch Turmbau zu Babel ist die letzte. So, und da wird die Hybris des Menschen, die scheitert an der Erfahrung, sich trotzdem nicht verstehen zu können. Vielfalt der Sprachen. Die Menschheit schafft es nicht aus eigener Kraft, Einheit zu erzwingen, sondern scheitert eigentlich an der Vielfalt der Sprachen, so eine Art göttliches Gericht. Und Pfingsten ist ein Rückgängigmachen, ein Überwinden der Zersplitterung. Da, wo Menschen in Gott Halt finden, wo sie ihren Grund finden, finden sie auch zueinander. Da, wo sie ihre Einheit nicht erzwingen wollen aus eigener Kraft, sondern sich öffnen für eine Macht des Guten und der Liebe, werden sie so neu zusammengefügt, was sich in diesem Wunder zeigt. Die Sprachen sind keine Grenze mehr. Gott selbst überbrückt diese Barrieren und Verständigung ist möglich.
Und jetzt haben 50 Tage nach der Auferstehung haben Männer und Frauen das so erlebt. Das sind Männer und Frauen, die haben diesen Hintergrund, den wir jetzt hier nur leicht skizziert haben, haben die verinnerlicht. Das sind jüdische Menschen, das sind gläubige Menschen, die sind geprägt von messianischen Erwartungen. Sie gehen davon aus, dass sie dem Messias begegnet sind, der jetzt diese Verheißung auch gesprochen hat, dass der Geist, mit dem er gesalbt ist und war, dass der auch über sie kommen wird. Und nun können die gar nicht anders, als aufgrund all dieser Ressourcen, die ihnen da zur Verfügung standen, aus dem Alten Testament, aus der Tradition, aus den Erfahrungen und Geschichten mit Jesus, auch aus dem, was sie im Leben Jesu an Geistwirken erlebt haben, können die gar nicht anders und sagen, wir sind ergriffen, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes. Was ich dann eben schön finde, ich glaube, es ist der Jörg Lauster in seinem tollen Buch über der Heilige Geist, eine Biografie. Er sagt eben, das ist jetzt die berühmteste Geistgeschichte der Christenheit, die sich da zugetragen hat. Denn die erkennen, das ist jetzt derselbe Geist, der schon das alttestamentliche oder der uns als Volk Gottes immer wieder durch besondere Menschen, aber auch durch besondere Ereignisse in einer geheimnisvollen, kräftigen Weise geführt hat und uns immer wieder neue Zukunft eröffnet und erschlossen hat. Es ist derselbe Geist, der jetzt auch unter uns, in unserer Mitte ausgegossen ist. Und das bedeutet, der Geist Gottes zieht uns in seine Geschichte hinein und ermächtigt uns, sie weiterzuschreiben. Und deshalb machen die sich jetzt auf den Weg. Und jetzt entsteht diese Geistbewegung, diese geisterfüllte Jesusbewegung, das finde ich schön, dieser Gedanke, ja, da geschieht auch etwas im Selbstbewusstsein und auch im Selbstverständnis dieser Menschen. Hier schreibt Gott die Geschichte weiter. Deswegen kann man schon so, es ist verständlich, wenn Leute sagen, das ist die Geburtsstunde der Kirche, aber du hast schon gesagt, ganz so einfach ist es natürlich nicht.
Ja, genau. Die weitere Entwicklung einer Lehre vom Heiligen Geist, das machen wir jetzt nicht von damals bis heute und so. Ich möchte nur eine witzige Beobachtung einfach mal teilen, die ich jetzt gerade in dieser Zeit mache. Wir feiern ja dieses Jahr 1700 Jahre Nicäa. Ist auch sehr schön. Große Gottesdienste überall. Irgendein Papst fährt wahrscheinlich auch noch mal hin, Leo und so. Termine müssen gesucht werden. Also große Kiste, eine 1700 Jahre Bekenntnis, das alte, ehrwürdige, erste ökumenische Konzil, hat auch Schattenseiten. Wir haben einen Podcast dazu gemacht. Ich möchte jetzt einfach mal was Witziges teilen. Nicäa 325 hat am Ende, ja, die bekannten Sachen, ne? Vater, der Sohn, Homoousios, Gott von Gott, Licht von Licht, gezeugt, nicht geschaffen, so. Und dann endet's mehr oder weniger am Ende und wir glauben an den Heiligen Geist, Punkt. Und das ist es. Das ist es. So, und 381 Konstantinopel wird die ganze Kiste nochmal aufgemacht, weil man im Grunde gemerkt hat, das mit dem Homo Usius, da haben die Väter einen rausgehauen, 325. Was das heißt, wusste keiner. Wir wissen es jetzt wenigstens, darum bekräftigen wir es. So, und dann wird das Bekenntnis von Nicäa genommen. Es wird erweitert. Und zum Heiligen Geist wird es ausführlich erweitert. Naja, so ausführlich auch nicht. Ich kann es jetzt nochmal vorlesen. Also es heißt, in Konstantinopel 381. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Nicht eine sehr schöne Spannung. Die Erfahrung zuerst, er ist eine Macht, ist aber auch eine lebensfreundliche, förderliche Macht. Nach dieser Erfahrung heißt es dann, der aus dem Vater und dem Sohn, im Westen und dem Sohn, original, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird. Was lernt man da? Der Heilige Geist ist und lebt in Beziehung. Er ist mit dem Vater und mit dem Sohn in einzigartiger und unauflöslicher Weise verbunden, so und auch mit uns. Es ist ein Beziehungsgeschehen, ein Ereignis. Er ist kein Gegenstand, er ist keine Substanz. Er ist sein lebendig in Beziehung. So, und dann heißt es noch, der gesprochen hat durch die Propheten am Anfang. Er ist eine Erfahrung, er macht lebendig, er ist Herr. So, aber er hat sich auch in die Geschichte hineingegeben, auch verbindlich gemacht. So, und da steckt sehr viel gute, kluge Theologie drin. Das ist ganz spannend. Man hat 381 gemerkt, das war in Nicäa komplett nicht drin. Es war gar nicht ausformuliert. Man kann hier so viel lernen über Bekenntnisse. Bekenntnisse sind ganz hilfreich. Also ich glaube, dass ganz ohne Bekenntnisse funktioniert keine Kirche. Null. Und kein Bekenntnis hat die komplette Wahrheit. Nicäa 325 ist hier unvollständig. So, das Entscheidende, alles Pneumatologische, alles zum Heiligen Geist, wird 60 Jahre später gesagt. Was kann man lernen aus den ältesten beiden Bekenntnissen der Christenheit, dass unser Bekennen nie vollständig ist? Bekennen ist ein Prozess, der offen ist. Wir müssen immer weiter lernen, besser sagen, tiefer verstehen. Wenn Bekenntnisse fixiert werden als unveränderlich und ewig, hat man das Entscheidende ja gar nicht verstanden. Die heiligsten Bekenntnisse der Christenheit funktionieren so, dass man 50 Jahre später merkt, da müssen wir mal viel mehr zu sagen. Das ist nicht vollständig, das reicht so gar nicht. Wenn wir diesen dynamischen Sinn im heutigen Bekennen hätten, hätte man es in der Schweiz vielleicht gar nicht so canceln müssen, das ganze Bekennen. Das hat man nämlich oft irgendwann vergessen. Und diese entscheidende Lerngeschichte, ne, dass das Niceno-Konstantinopolitanum der zweite Versuch ist, die Vertiefung, die Verbesserung, das fand ich echt nochmal witzig. Ich feiere gern 1700 Jahre, aber mit die geilsten Ergänzungen haben ja nochmal 55 Jahre gebraucht.
Ja, und jetzt hast du es eben, das Niceno-Konstantinopolitanum nochmal rückwärts und hast gesagt, was da für eine Dynamik ist. Und dann wundert man sich eben schon, dass die damals wie selbstverständlich formulieren konnten, naja, selbstverständlich nicht, aber dass sie sich einigen konnten und sagen, der zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Also ich weiß so also aus meiner Vergangenheit als gläubiger Mensch, dass das immer wieder so die heiße Diskussion gewesen ist. Ja, darf man denn zum Heiligen Geist beten und so? Was halt auch darauf hindeutet, dass in der Geschichte der Christenheit der Heilige Geist tatsächlich oftmals ja in Vergessenheit geraten ist. Was sich eben auch daher erklärt, wenn man das jetzt mal von der Trinitätslehre her betrachtet, Gott als Vater, Gott als Sohn, da sind Vater und Sohn sind Eigennamen. Aber Geist, du hast es angedeutet, das ist kein Eigenname, sondern Geist steht für eine Dynamik, für etwas, was lebendig ist, was in Bewegung ist und was lebendig macht und andere in Bewegung versetzt. Auch zwischen Vater und Sohn hat man den Geist dann erstmal ganz stark als etwas Verbindendes gedacht. Augustinus, weltberühmt, er denkt den Heiligen Geist als das Band der Liebe zwischen Vater und Sohn. Es erscheint tatsächlich so, dass der Heilige Geist die Kraft ist, von der Vater und Sohn beide zehren, erfüllt werden, die sie einander schenken. Er ist zwischen beiden so etwas wie eine Gabe. Also es gibt gute theologische Gründe dafür, dass der Heilige Geist, ja, der ist so eher im Hintergrund. Also ich habe manchmal so den Eindruck, wenn man ihn fragen würde, ja, was ist denn jetzt mit dir und wo bist du und willst du dich mal zeigen? Da würde er vielleicht so spekulativ, würde ich sagen, antworten, nee, lass mal. Es gehört zu mir, zu meinem Wesen, dass ich so eher derjenige bin, der den Sohn groß macht und nach vorne schiebt, der den Vater, und ich verbinde die beiden. Ich bin ein Beziehungsgeschehen. Es wird vom Heiligen Geist mal gesagt, dass er die Liebe Gottes ausgegossen ist in die Herzen der Menschen. Er ist so etwas wie, na, wenn man so will, personifizierte Liebe. Und deshalb darf man jetzt auch sich gar nicht nur entrüsten darüber, dass die Theologie, dass die Kirche oft so ausdrücklich über den Heiligen Geist gar nicht diskutiert hat, dass er so ein wenig in den Hintergrund drängt. Was ich noch aus der Geschichte des Heiligen Geistes so interessant fand, ist, da kennst du dich aber vermutlich noch besser aus als ich, die Reformation entdeckt ja den Heiligen Geist noch einmal in einer ganz tollen Weise, nämlich auch in dieser demokratisierenden Weise, wie wir sie am Anfang angedeutet haben. Stichwort Priestertum aller Gläubigen. Und das war zunächst einmal ja eine riesige Errungenschaft damals. Da haben Zeitgeist und Heiliger Geist auch ganz gut zusammengespielt. Damals, die Zeit war reif, dass das Individuum stärker in den Vordergrund tritt, dass Hierarchien abgebaut werden, dass die Leute selber ermächtigt sich fühlen und werden, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und ich fände es aber dann so ein bisschen tragisch, dass durchaus auch aus verständlichen Gründen die Reformatoren ein Stück weit dieses Priestertum aller Gläubigen wieder zurückgenommen haben. Es war tatsächlich so, dass, ja, wir haben bestimmte Bewegungen, wir haben Dynamiken, wir haben kriegerische Auseinandersetzungen, weil Menschen sich unter Berufung auf den Heiligen Geist nun echt, ja, spektakuläre Dinge rausgenommen haben. Können wir jetzt auch nicht so stark vertiefen, aber wo dann die Reformatoren den Eindruck haben, oh, jetzt gerät unter der Berufung auf den Heiligen Geist, gerät hier ziemlich viel aus den Fugen, es geht wild her. Leute sprechen von Offenbarungen und was weiß ich, was sie für Einsichten haben. Und dann kam die Zurücknahme und man hat das Wirken des Heiligen Geistes doch wieder ganz stark an das autoritativ ausgelegte Wort Gottes gebunden. Und wer legt das Wort Gottes verbindlich aus? Das war dann wiederum eben die Ausgebildeten, die Pfarrerinnen und Pfarrer, die Priester. Und das ist ein bisschen eine tragische Geschichte eigentlich gewesen, die erst später wieder, also in der Geschichte zeigt sich ja dann immer wieder, aus Sicht des Geistes gesprochen, das lässt er sich nicht gefallen. Der lässt sich nicht an die Kette von irgendetwas legen. Und er hat sich immer wieder auch Bahn gebrochen oder sich Raum gegriffen durch charismatische Erneuerungsbewegungen. Und wir müssen eigentlich dankbar sein, dass es da auch so hin und her geht und manchmal auch wild hin und her gegangen ist in der Geschichte der Christenheit.
Es lohnt das, glaube ich, doch noch mal ein bisschen durch die Geschichte zu verfolgen, weil ich finde es echt spannend. Ich würde da auch ganz mitgehen mit dir. Die Reformation ja ist erstmal eine große Öffnung. So, warum? Weil sie sehr christozentrisch sagt, Jesus allein. Und das Jesus allein der Reformation ist kirchenkritisch. Es widerspricht der Macht des Papstes und der Macht der Kirche und der Institutionen und der Vielfalt der Sakramente und all diesen Dingen. Jesus allein, Vertrauen auf Jesus Christus. So, und damit wird tatsächlich erstmal eine Ermächtigungsbewegung freigesetzt für die Laien. Ja, der Geist ist allen gegeben und nicht nur den Amtsträgern. Und dann ist es, wie du gesagt hast, ne, so dieser neue Autoritarismus der Reformation aus Angst vor den Geistübertreibungen. So, und das hat schon auch was mit dem Bibelverständnis zu tun. Die Bibel wird in der Reformation zum Gegenpapst. Man merkt irgendwo, ha, so ganz ohne ordnende Autorität geht's nicht. Jetzt haben wir den Papst frisch abgesägt. Was machen wir denn jetzt? Wir selbst wollen es auch nicht sein irgendwie. Und im Grunde werden ja die ganzen Leistungen des Papsttums von den Reformatoren auf die Bibel übertragen. Die Bibel ist unfehlbar. Die Bibel ist einheitlich, die Bibel ist kohärent. So, und der Heilige Geist wird in den reformatorischen Theologien extrem stark konzentriert auf diese Aufgabe der Heilsvermittlung. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist schenkt durch das Wort, durch die Schrift Erkenntnis Jesu Christi, Sündenerkenntnis, Erkenntnis des Heils. Der Geist wirkt Buße, der Geist wirkt Glaube, der Geist wirkt in unserer Heiligung. Der Geist ist die Kraft des Wortes. So, und die machen das schon trinitarisch. Calvin auch, besser noch als Luther in gewisser Hinsicht, die machen das trinitarisch. Aber man könnte alles so verstehen, dass man im Grunde sagt, der Geist ist die Kraft Christi, der Geist ist die Wirkmacht des Wortes, der Geist ist die Gegenwart Gottes. Man kann die Reformation so lesen, dass der Geist wie unsichtbar wird. Er ist ein Füllwort. Er ist ein Füllwort, und wenn man ihn weglässt und einfach von Evangelium und Bibel und Jesus unter uns spricht oder einfach nur von Kraft reden würde, man würde lange gar nicht so viel vermissen. So, und die haben es immer wieder gemerkt und haben es immer wieder gerade gerückt. Und es gab immer wieder pietistische und puritanische Aufbrüche, die das stark gemacht haben. Ich denke aber, diese Vereinseitigungsgefahr ist in der protestantischen Geschichte sehr stark geworden. Die Pfingstbewegung hat das dann radikal durchbrochen. Spätestens da haben die meisten gemerkt, hoppla, haben wir irgendwie was übersehen oder so. Ja, höchstwahrscheinlich. Sonst wäre das nicht so eine Riesennummer geworden. Ne?
Ich bin kein Pfingstler geworden, aber ich bin dann doch charismatisch gut angehaucht worden, habe vermutlich dadurch, dass ich mit dem Heiligen Geist mehr anfangen konnte, theologisch und auch für meine eigene Spiritualität, in mir auch den kleinen Mystiker entdeckt. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade eine gute Stelle, wo wir überleiten können so zum nächsten, nämlich wir wollten ja ein Stück weit auch sagen, wieso stecken wir den Geist jetzt in das Jesus-Dossier? Und du hast es schon angedeutet, die Reformation in ihrer Christozentrik und damit auch in dieser Betonung und Hervorhebung des Wortes Gottes als Gegenpapst. Und deshalb ist der Heilige Geist immer, naja, also wenn man dann genauer nachfragen will, wird man verwiesen auf die Bibel, man wird verwiesen auf den Geist Jesu Christi. So kannte ich das auch, bis ich Folgendes festgestellt habe. Heiliger Geist ohne Jesus Christus wäre tatsächlich schwierig. Weil ich fand das eine schöne Formulierung, die ich neulich erst entdeckt habe. Die schönste Verbindung von Menschheit und Gottheit ist dem Heiligen Geist in Jesus Christus gelungen. Ja, dort, also dieser Geistgesalbte, dieser Messias, dieser Christus. Wenn man das Ganze ein bisschen ernst nimmt, muss man wirklich sagen, wenn du erfahren willst, was das für ein Geist ist, von dem die Christen, der Glaube, die Theologie da spricht, auf den sich die Kirche auch stützt und beruft, dann geh zu Jesus Christus. Aber ich bin dann in Kontakt gekommen mit dem, was man Geistchristologie nennt, Pneuma-Christologie. Und hier dreht man das Ganze ein bisschen um. Weil es ist ja schon interessant festzustellen, ohne den Geist gäbe es diesen Christus nicht und schon gar nicht als Sohn Gottes. Und zwar kann man das sehr gut daran deutlich machen, wenn man jetzt mal die Evangelien schnell durchkämmt. Ich lade euch ein zu einem kurzen Durchgang. Dort entdecken wir den Heiligen Geist bei genauem Lesen als den Schöpfer, die schöpferische Instanz, die dem Sohn Gottes auf dieser Erde überhaupt erst die Gestalt und das Leben und die Lebendigkeit gibt. Da beziehe ich mich auf diese Stellen, dass wo gesagt wird, es ist der Heilige Geist, der Jesus Christus erschafft und ihm das Leben gibt. Und dann geht die Geschichte Jesu, kann man überhaupt nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Knapp 30 Jahre bleibt er ziemlich anonym. Und am Ende seiner 20er Lebensjahre kommt er auf den Gedanken und fängt an, messianisch öffentlich aufzutreten. Wie kommt es dazu? Ja, das ist eine heiße Geschichte, wo der Heilige Geist also deutlich im Mittelpunkt steht. Jesus lässt sich taufen. Vermutlich andere, so wie es andere berichten, dass die Umstehenden es auch gehört haben. Sie sehen, dass der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus kommt, eine Stimme, dies ist mein lieber Sohn. Hier ist etwas geschehen mit dem Selbstverständnis von Jesus. Hier wird ihm durch den Heiligen Geist eine bestimmte Identität zugesprochen, so könnte man meinen. Und er wird auch durch den Geist Gottes jetzt ausgerüstet für das, was er dann eben öffentlich tun wird. Und das Erste, was dieser Geist Gottes macht, er schmeißt ihn hier hinaus in die Wüste. Und im Lukas-Evangelium heißt es dann, dass Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes auch aus dieser Wüste, wo er versucht worden ist, hinauskommt. Also auch hier steht Jesus, er lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. In der Kraft des Heiligen Geistes überlebt und überwindet er diese Versuchung. So dass sich in seinem Leben mit der Kraft des Heiligen Geistes die Herrschaft Gottes durchsetzt. Deshalb kann er dann auftreten mit der Botschaft, die Herrschaft Gottes ist herbeigekommen, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Jetzt können wir das weiterverfolgen. Es gibt mal eine große Diskussion. Sag mal, in was für einer Autorität bist du eigentlich in der Lage, Kranke zu heilen, die bösen Geister auszutreiben? Und die, denen das nicht gepasst hat, sagen, er treibt die bösen Geister durch den Obersten aus, durch Beelzebub. Und Jesus antwortet, nee, ich tue das in der Kraft des Geistes Gottes. Matthäus und Lukas haben da unterschiedlich. Der eine sagt, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Geister austreibe, der andere sagt dasselbe Statement, wenn ich aber durch den Geist Gottes die bösen Geister austreibe. Und es geht dann letzten Endes weiter, dass im Hebräerbrief lesen wir, es ist in der Kraft des Geistes, dass er den Weg ans Kreuz gegangen ist. Es ist in der Kraft des Geistes, dass er hinabgefahren ist in das Reich des Todes, der Petrusbrief. Und es ist der Geist Gottes, der ihn von den Toten wieder auferweckt. Mit anderen Worten, also das ist eine hochinteressante Christologie. Es ist ein Blick auf Jesus von Nazareth als den Christus, der wirklich ernst macht mit der wichtigen, zentralen Rolle, die der Heilige Geist dort spielt. Und die Quintessenz war für mich jetzt folgende. Bis dahin hatte ich eher so eine konservative, so eine hohe Christologie. Da gibt es die zweite Person der Trinität, das ist der Logos und der ist Mensch geworden. Und für mich war dann an Weihnachten eigentlich das Wichtigste schon erledigt. Jetzt ist der Logos Mensch. Und alles, was jetzt geschieht, ich habe mir das immer so vorgestellt, das Göttliche in Jesus da so und es ist jetzt so ein Geheimprogramm und von dort erklärt sich ja alles und das vollzieht sich jetzt automatisch. Nee, Pustekuchen. Er wird geboren, er ist ein Mensch, aber er ist vom Geist erfüllt und er lebt das, was er lebt, nicht im Selbstbezug auf die Göttlichkeit, den göttlichen Logos in sich, sondern dieser Jesus von Nazareth ist durch und durch ein Beziehungstyp, weil er lebt sein Leben in der Beziehung zu dem, den er seinen Vater im Himmel nennt und diese Beziehung wird ihm vermittelt durch den Heiligen Geist. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zum ersten Mal den Mut hatte, auch in meinem eigenen Glauben dem Heiligen Geist viel stärker eine eigenständige Rolle zu geben. Weil wenn er die ja gegenüber Jesus selbst hat, an den ich glaube, dann hat er die ja auch gegenüber mir als einem christusgläubigen Menschen. Und ich bin bis heute dabei auszubuchstabieren, was es eben tatsächlich heißt, dass ich mein Leben nicht aus mir selbst und den Ressourcen, die in mir sind, herauslebe, sondern wirklich in der Kraft des Geistes, in der Verbundenheit mit Gott, in der Verbundenheit mit allen Menschen und in der Verbundenheit dieser Welt. Das waren für mich riesige Entdeckungen, die den Heiligen Geist also wirklich nochmal auf einen anderen Level gehoben haben. Und du hast etwas Ähnliches durchgemacht, oder? Ja. In der Vorbereitung, wir haben uns kaum gemeinsam abgesprochen auf diese Folge, aber du hast angedeutet, naja, also eigentlich so zwischen Luther und Barth, du kämpfst auch ganz gut ohne den Heiligen Geist aus. Bis das...
Ja, ich eigentlich, du hast das genial erzählt, ich sag's jetzt mit meinen und anderen Worten und wahrscheinlich auf einem anderen Lernpfad. Und das ist ja so schön, man kann auf unterschiedlichen Pfaden manchmal zu selben Erkenntnissen kommen. Ich selbst habe eine theologische Prägung, die war erst stark lutherisch, dann war sie auch barthianisch und so. Und im Grunde, aber auch wie ich und wo ich studiert habe, die große spannende Frage war doch immer, müssen wir Theologie komplett christozentrisch machen? Müssen wir alles von Jesus her denken? So, oder müssen wir daneben sagen, also natürlich ist Jesus super wichtig, aber Schöpfungstheologie, natürliche Ordnung, Gott der Schöpfer, das ist wichtig, das ist ein eigenständiger großer Bereich, das dürfen wir nicht alles christologisch aufsaugen und so. Und da gibt es Riesendebatten, die ich jetzt gar nicht aufrühren will. Und ich habe bei mir selbst irgendwann so das Stichwort irgendwo gelesen, Geistvergessenheit, und habe gemerkt, also für die Theologie, die ich aufgesogen habe und die mich durchdrungen hat, passt das leider. Und in meiner Frömmigkeitsgeschichte habe ich sehr früh, also von meiner Bekehrung an, immer so gesehen, Pfingstler sind real. Charismatische Menschen, Aufbrüche, Geistleute und so. So, und ich war am Ende des Tages, ich habe die immer irgendwie gemocht, bewundert, aber auch ein bisschen Angst gehabt vor denen. Bin dann aber eigentlich in theologischen Strömungen gewesen, wo man kritisch auf die geschaut hat. Teilweise auch sehr kritisch. Das bekenntnisevangelikale Umfeld, da so viele Jahre lang waren das Heretiker. So, und ich habe mich später dann ausführlich mit pfingstkirchlicher Theologie beschäftigt. Warum erscheinen aus einer bestimmten bekenntnisevangelikalen Sicht Pfingstler als Heretiker? Das kann man ganz gut erklären. Die Grundidee Pfingstbewegung 1901, 1906, Azusa Street, googelt das mal woanders und so, ist Erfahrung Geistestaufe. Erfüllung mit dem Heiligen Geist zeigt sich am Sprachengebet, zeigt sich an übernatürlichen Manifestationen, Heilung, dies und das. Aber was bitteschön ist eine Geistestaufe? So, die Idee ist, aber jetzt kann man sagen, steht alles in der Bibel. Nee, steht so gar nicht in der Bibel, eigentlich nicht. Kommt aus dem 18. Jahrhundert. Es gab in den protestantischen Schulen irgendwann so das Bedürfnis, den Glaubensweg in Stufen zu zerlegen. Und ja, in der reformierten Kirche sagte man, die Erwählung Gottes ist am Anfang, dann kommt die Berufung Gottes, die Erneuerung, Buße, Glaube, Rechtfertigung, Heiligung, Verherrlichung. Das war so ein Weg, den man so durchschritt. So, und die Methodisten haben gesagt, ja, machen wir so ähnlich und so. Vorlaufende Gnade finden wir schön. Buße, Rechtfertigung, Erneuerung, Heiligung. So, und Taufe im Heiligen Geist war im Methodismus eine Idee einer besonderen Durchdringung mit Gottes Geist. Naja, man wird nicht komplett sündlos, aber man ist mehr oder weniger keiner mehr, der täglich und tätlich sündigt. Das war so eine Vision, dass die Liebe einen so durchdringt, dass man im Grunde nicht mehr in Taten und Worten ständig sündigt. Und das war so ein Ideal, so ein Heiligungsideal. So, und die frühe Pfingstbewegung sagte, wir sind da, wir sind nicht mehr nur gläubig. Wir wollen nicht nur Jesus als Herrn angenommen haben, wir wollen im Jesus leben. Wir wollen von ihm durchdrungen werden, wir wollen seinem Heiligen Geist Raum geben. Der Heilige Geist soll in uns regieren. Wir werden nicht sündlos, wir werden nicht vollkommen. So, aber wir können leben in der Herrschaft und in der Kraft und in der Macht des Heiligen Geistes. Und es gibt Erfahrungen, Berührungen, Begegnungen mit dem Heiligen Geist, wo er uns das so schenkt, dass er uns füllt. Und dann leben wir im Geist. Und Geisttaufe ist ein Inbegriff dafür. So, und das fanden aber die Reformierten, die Lutherischen, die Anglikaner, die fanden das Schwärmerei und hatten das Gefühl, jetzt drehen sie durch. Jetzt wollen sie sündlos sein. Wollten die gar nicht. Ne? Aber man hatte so einfach das Gefühl, das ist Häresie, was ihr macht. Und also Taufe im Heiligen Geist, die Methodisten, das sind sowieso die komischsten in der protestantischen Familie. Das ist irgendwie so eine übertriebene Idee, dass ihr das zum Zentrum macht. Das ist reiner Wahnsinn. Und die Pfingstler waren viele Jahrzehnte lang so die Schmuddelkinder des Protestantismus. Man hatte durchweg das Gefühl, etwas Schwärmerisches, Peripheres, Marginales machen die zum Zentrum ihres Glaubens. Und es gab dann immer wieder Einigung. Man hat die Pfingstler gezwungen zu sagen, nein, nein, wir glauben Jesus allein, der Glaube allein, Glaube, Buße, Rechtfertigung, Heiligung. Man hat sie gezwungen, im alten Schema ihre Erfahrung eigentlich zu relativieren und zu marginalisieren, eigentlich ist sie egal. Auch so, wenn man sich sie dann in evangelische Allianzen aufgenommen hat, Kasseler Erklärung in Deutschland 96, man hat sie gezwungen, sich dem reformatorischen Schema zu unterwerfen. Inzwischen gibt es eine pentekostale Theologie weltweit, die sagen, wir lassen uns ehrlich gesagt das gar nicht mehr gefallen. Wir wollen nicht mehr in das reformatorische Schema gepresst werden, weil es falsch ist. Weil es den Heiligen Geist an den Rand eines Zykluses stellt oder den Heiligen Geist als bloße Vermittlung der Rechtfertigung fasst, so sehen wir das nicht. So, und was es die machen? Also man könnte hier jetzt einen Namen nennen, eine Monographie, Frank Macchia, Jesus the Spirit Baptizer von 2021. Da kann man das wunderbar zusammengefasst finden. So, und was er ausführt, ist im Grunde ganz nah an dem, was du beschrieben hast. Er sagt, es ist nicht so, Jesus wird Mensch und dann hat die zweite Person der Gottheit die Bühne. Und als er abtritt, ja, da kommt der Heilige Geist wie Kai aus der Kiste, er hat sich ausgeruht, zack, ist er da. Nein, so ist es nicht. So am Anfang, es steht doch im Glaubensbekenntnis, empfangen vom Heiligen Geist. So schon seine Geburt wird mit dem Geistwirken zusammengebracht. Ja, und in der Tat, die Taufe Jesu in allen Evangelien spielt eine Riesenrolle. Naja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ein bisschen anders. So, aber ja, sie spielt eine zentrale Rolle. Sie wird ausführlich erzählt. Hier geht's los. Es ist der Anfang. Das ist doch wichtig. Das ist doch total entscheidend. Das ist doch der Gamechanger im Leben Jesu. Und Jesus wird uns nicht beschrieben als einer, der vor Kraft kaum gehen kann und aus eigener Kraft wirkt, sondern er wird uns als der absolut Empfängliche beschrieben, der offen ist für den Geist und der den Geist empfängt und der den Geist gibt. Er ist da, weil er den Geist empfangen hat. Und am Ende Johannesevangelium sagt er, nehmt hin den Heiligen Geist, darauf läuft es hinzu. So, und das ist ihr Punkt. Und sie sagen, das reformatorische Schema ist an der Stelle einseitig, weil es den Heiligen Geist zum Anhängsel macht. Pfingsten ist kein Randereignis. So, und für pentekostale Frömmigkeit, sie sagen, wir wollen das alles, wir wollen weder die Schöpfung noch die Erlösung verdrängen. Wir lieben Jesus und die Schöpfung ist alles super, aber für die christliche Existenz ist der Empfang des Heiligen Geistes keine Option, kein Add-on, kein Luxus, kein was weiß ich, und die Bock haben, werden Geist erfüllt. Wir erkennen doch Jesus gar nicht ohne den Geist. Wir kennen doch Gott nicht ohne den Geist. Wir verstehen die Bibel doch nicht ohne den Geist. Es ist zentral und wir wollen uns dafür nicht mehr als Schmuddelkinder angucken lassen. Es ist für Jesus zentral, es ist für die christliche Existenz zentral. Und ich fand das, es hat mir wirklich Augen geöffnet und ich fand das, das war auch so eine befreiungstheologische Kiste, dass die sagen, und wir lassen uns nicht mehr ein Schema als verbindlich vorgeben, was einseitig ist. Es ist biblisch einseitig und wir wollen unsere Erfahrung jetzt auch mal ausbuchstabieren und pentekostale Theologie betreiben. Und das finde ich ist schon so etwas wie Black Theology oder feministische Theologie. Das wollen die vielleicht gar nicht hören, aber ist ja egal. Das kann man dahin öffnen. Es ist eine Selbstermächtigung, einfach mal mit eigenen Augen, mit eigenem Verstand die eigene Erfahrung ernst zu nehmen und von daher trinitarisch nochmal neu denken zu lernen. Mich hat das auch inspiriert. Bin kein Pfingstler, aber es hat mich genauso, wie du sagst, inspiriert zu sagen, vielleicht ist es für mich nicht zentral, aber es ist wesentlich. Es ist wichtig, diese Geisterfahrung. Und ich kann ja Jesus gar nicht verstehen, ohne als ja einen Gottmenschen, der in Geisterfahrung lebt und webt, handelt und redet.
Ja, bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich all das, was schon da war in der Bibel, in der Geschichte der Christenheit, in all diesen Erfahrungen, die Menschen dort mit Gott als Geist gemacht haben, dass ich das bis heute für mich entdecke. Also als das bei mir reingesackt ist, habe ich mich theologisch angefangen damit zu beschäftigen, ja, dass dieser Geist Gottes der universale Lebendigmacher ist, dass alles, was mit Vitalität, mit Lebendigkeit, mit Sehnsucht, aber auch mit Potenzialität, mit Selbstwirksamkeit, mit gesunder Selbstverwirklichung zu tun hat. Egal, ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist, da ist überall der Heilige Geist am Werk. Und ich feiere das ab, wenn ich Kunst höre oder betrachte oder genieße. Überall, wo Liebe gelingt. Ich sehe da überall mittlerweile den Geist Gottes am Wabern und am Werk. Weil das war für mich wie eine Befreiung zu erkennen. Du kannst den Geist Gottes theologisch, aber auch für die eigene Spiritualität nicht einhegen, nicht gefangen nehmen in diesem im engeren Sinne jetzt soteriologischen Bereich, den du gezeichnet hast, also wo es eben um diese Ordo Salutis, um diese Ordnung geht, wo es immer wieder darauf kommt, ja, wie kommt jetzt ein Mensch zum Glauben, wie kommt er zur Erkenntnis und zur Gewissheit des Heils und was folgt dann daraus für ein Leben in der Kraft des Geistes. Das ist alles nicht falsch, aber der Heilige Geist ist eben noch viel, viel mehr. Ich kann das jetzt gar nicht alles ausführen. Letzten Endes ist das auch der Grund, warum ich gesagt habe, wieso sollen Heiliger Geist und Zeitgeist nicht positiv zusammenarbeiten? Dieser Heilige Geist kann sich doch als Spielgefährte verbünden mit allen möglichen guten Geistern in dieser Welt. Und ich habe es ja am Anfang auch schon gesagt, dann habe ich auch gemerkt, es gibt etwas Mystisches in mir. Das heißt also, meine eigene Frömmigkeit, mein Glaube, meine Spiritualität, ich sage es erstmal so ganz offen und viel zu oberflächlich, aber ich muss jetzt nicht immer die Bibel lesen. Das war für mich früher undenkbar, ne? Sondern ich weiß ja, das ist ein Medium des Heiligen Geistes. Das ist eines der großartigen Medien des Heiligen Geistes. Wenn du die aufschlägst, musst du immer damit rechnen, dass dir der Heilige Geist um die Ohren fliegt. Aber das geht auch woanders. Es geht auch in der Meditation, auch vermittelt durch bestimmte Erfahrungen in der Natur oder eben im Hören eines tollen Musikstücks. Und so habe ich für mich so viele Dinge entdeckt, die ich zusammenfassen möchte unter dem Stichwort, ich halte mich eigentlich ständig in diese große, äußerst vielfältige, überbordende, für mich unübersichtliche Gegenwart des Heiligen Geistes hinein. Ich halte mich ihm hin in der Hoffnung, ergreif mich. Und dieses Ergreifen kann ganz unterschiedliche Gestalt haben. Und ich bin so froh, dass ich das entdeckt habe. Da ist sehr viel Freiheit auch mit im Spiel. Und Geist und Freiheit, das gehört von der Bibel her also unabdingbar zusammen.
Ja, absolut. Und da kann ich mit meiner eigenen pneumatologischen Reise gut andocken. Also wie gesagt, das Pentekostale hat mich da echt beeindruckt. Ich sag auch in anderen Formaten auch durchaus mal kritische Beobachtungen. Pfingstbewegung heute wird mir viel Kritisches einfallen. Heute nicht, heute wird das einfach mal gelobt. Und ich glaube, alle anderen sollten endlich mal auf die Kette kriegen. Pfingstbewegung ist nicht irgendeine kleine Sache, ist ein Riesending. Wir sind die Zwerge. Weltkirchenmäßig so, ne? Also wenn normale lutherische reformierte Christinnen nicht endlich anfangen, pentekostale Bewegung, pentekostale Theologie ernst zu nehmen, sind sie weltfremd. Ganz ehrlich. Also guckt euch das mal alles ein bisschen mehr an. Also die Unkenntnis, die viele für selbstverständlich halten, ist gar nicht mehr zu rechtfertigen, finde ich.
So. Ich hoffe so sehr, dass wir da irgendwann dann auch mal rauskommen und wirklich alles von der Leine lassen. Wir sind, glaube ich, in manchen Kirchen immer noch sehr verstrickt zwischen, das ist aber so das Wort und Christus steht da so im Mittelpunkt. Von dort wird dann auch sehr viel abgeleitet. Ja, Amen, sind alles Medien des Geistes Gottes. Aber es gibt eben auch noch andere Medien des Geistes Gottes. Und dann schenkt uns ausgerechnet die charismatische Bewegung durch ihre moderne Lobpreis, durch ihren Sacropop, schenkt sie dieser jüngeren Generation Erfahrungen im Gottesdienst. Da würden die heute, und das ist durch die Empirica Jugendstudie von 2018 unter hochreligiösen Menschen, ist das ganz klar nachgewiesen, für diese Heranwachsende oder für diese Generation, die jetzt da am Start ist, ist der Lobpreis und die Erfahrung des Geistes Gottes im Lobpreis, im gesungenen Lobpreis, im Gottesdienst, wichtiger als als Bibel, als Predigt, als Gebet. Das ist die Glaubensquelle Nummer eins. Und ich sage mir, ja, warum nicht? Bin ich doch dankbar, dass es ist. Bin doch dankbar, dass da mehr Emotionalität reinkommt. Dass die Erfahrung eine größere Rolle spielen kann. Und ich freue mich, dass es mittlerweile von allen Seiten Tendenzen gibt, dass wir das nicht mehr gegeneinander ausspielen. Und du hast jetzt Beispiele aus der pentekostalen Theologie verwendet. Das sind keine abgedrehten Leute mehr, sondern die sind eben Teil der Theologie. Und sind vollwertige Stimmen, zum Glück. Und an anderen Stellen bewegen wir uns aufeinander zu. Ich glaube, wir sind dabei, da wirklich auf eine Zeit zuzugehen, wo uns diese alten Entweder-Oder-Geschichten nicht mehr so beschäftigen und wir nicht mehr so verheddert sind daran. Mhm.
Ja, genau, wo man voneinander lernen kann und auch mal schlicht ernst nimmt. Wir haben verschiedene Lerngeschichten, Prägungen, Herkünfte, ostkirchliche Theologie zum Beispiel, ne? Sehr, sehr anders als pentekostale Theologie. In Geistfragen, aber manchmal vergleichbar, ne? Da könnte man viel zu sagen. Ich habe gelernt dann in den letzten 20 Jahren viel, jetzt könnte man sagen, ökumenische Theologie. Theologie, wie sie im Ökumenischen Rat der Kirchen sehr wirksam geworden ist. Ich nehme mal Ausgangspunkt bei einem niederländischen Theologen, Hendrikus Berghoff. Der hat ein Buch verfasst, Theologie des Heiligen Geistes von 1968. Hm. Das war ein früher Eye-Opener für mich. Ich glaube, schon in den 90ern hat das mich beschäftigt. Ab 2005 war das für mich ganz, ganz hilfreich. Der sagte 1968, wir kommen aus einer Zeit der Geistvergessenheit. Die Zeit ist vorbei. So, das war so die Welt, wo entweder christozentrisch oder theozentrisch und so, und das war wirklich eine Sackgasse. Und er sagt, reformatorische Theologie hatte teilweise die Stärke, aber es war eben auch eine Schwäche, den Geist sehr konzentriert zu denken, Heilsvermittlung. Der Geist ist die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Wortes, die Wirkmacht Jesu Christi. Er ist in der Inspiration der Bibel, er wirkt in Taufe und Abendmahl. Aber eigentlich wird er wie in so einer Zwangsjacke zwischen Jesus und Bibel zu einer Art betreutem Wirken geführt und kann keinen Millimeter davon abweichen. Ne? Und wenn der Geist dich berührt hat, Kriterium ist immer, du hast ein Bibelwort verstanden oder Jesus ist dir groß geworden. Und Punkt, Punkt. Ne? Mit dem normalen Leben hat das nichts zu tun. So, und Berghoff sagt, natürlich hat diese Konzentration was ganz Tiefes und Wahres und es ist ein wirkliches, echtes Kriterium für ein zentrales Geistwirken. So, und er sagt, aber wir sind längst dabei, den Geist zu decken in biblischer Weite, so biblische Weite, Altes Testament. Der Geist wirkt in den Propheten, die mahnen zu Gerechtigkeit und zu Frieden. Der Geist ist es, der die Künstler, die Handwerker erfüllt, die den Tempel, die Stiftshütte bauen. So, der Geist wirkt in Kunst, er wirkt im Sozialen, er wirkt im Ethischen. Er spricht hier von einer Bewegung der Emanzipation, der Entgrenzung, der Ausweitung. Der Geist wirkt nicht immer nur da, wo auf der Kanzel gepredigt wird. Der Geist wirkt da, wo Menschen sich verändern lassen, wo sie geführt werden in die Freiheit hinein, wo sie sich für Gerechtigkeit einsetzen, sozial, politisch. So, und ein Theologe, der das stark ausgeführt hat, man könnte viele nennen, Jürgen Moltmann ist sicher der wirkmächtigste. Man könnte auch Michael Welker hier nennen, Freund und Schüler von Moltmann. So, für die ist das im Grunde ganz entscheidend. Der Geist kann nicht nur auf die Kanzel gesperrt werden, regelrecht oder ins Kämmerchen, wo ich Bibel lese. Der Geist ist ein Geist des Weges. Er führt und begleitet uns über unsere bisherige Verengung hinaus. So, und sie haben immer gesagt, was sind die Kriterien dafür, dass der Geist wirkt? Ganz sicher, dass der Geist uns hineinzieht in diese Befreiungsgeschichte durch Jesus, Rechtfertigung und Heiligung, also das ist ganz wesentlich, aber naja, es sind dann schon die Früchte des Geistes auch. Wird mein Leben verändert, sodass ich ein bisschen mehr Liebe habe, Geduld, mich für andere einsetze, für die Stummen spreche, dass ich mich für gerechte Verhältnisse einsetze, dass ich Wege des Friedens suche, dass ich traurig bin über Unrecht und Gewalt, dass ich den Unterdrückten beistehe, das ist Geistwirken. So, das sind die Kriterien. Der Geist ist ein Geist der Sendung. So, und auf diesem Weg müssen wir uns einlassen. Bei Jürgen Moltmann wird das mit den Befreiungstheologien verbunden. wo er sagt, sie alle suchen doch Freiheit aus Repression, aus Einengung. Und das ist absolut entscheidend. Und die Christenheit muss lernen, sie darf nicht verbündet sein mit den Mächten der Ordnung, der Unterdrückung, der Repression. Sie muss doch überall da sein, wo Menschen um Freiheit ringen, wo sie gesehen werden wollen, gehört werden wollen, ein Leben als Freie und Gleiche führen. Und das, das kann feministische Bewegung sein oder queere Theologie oder südamerikanische Befreiungstheologie, Black Theology. Das waren Dinge, wo Moltmann gesagt hat, wir weißen Gläubigen im Westen, wir müssen doch uns vom Heiligen Geist auf einen Weg der Umkehr führen lassen und sehen, all das haben wir doch mit unterdrückt, das haben wir doch mit stumm geschaltet, das haben wir verdrängt und hier werden Menschen vom Geist Jesu aufgerichtet und sie reden mit eigener Sprache und sie sagen Dinge, die wir noch nicht kennen und die wir noch nicht gehört haben und der Geist wirkt in uns so, dass er uns die Augen öffnet und uns hineinzieht in diese Befreiungsbewegung unserer Zeit. So, und das ist für mich eine lange Entdeckungsreise. Zwischen auch seit vielen Jahren, wo ich sagen würde, eine Theologie, die nicht Befreiungstheologie ist, kann ich mir überhaupt nicht mehr redlich vorstellen. Und dass der Geist auf diesen Wegen wirkt, ja, aber hallo, das ist eine große gesamtbiblische Linie.
Ja, ich habe manchmal den Eindruck, diese Bewegung, die wir jetzt nachgezeichnet haben, dass sozusagen, ja, ist es korrekt oder angemessen, wenn ich das mal so beschreibe, der Geist Gottes zieht ein wenig aus der bisherigen Theologie aus, in andere Bereiche. Er schafft sich einfach neue Theologien und diese neuen Theologien sind dann so wunderbar, so befreiend, so erfrischend und lebendig, dass die bisher vorherrschende Theologie es sich gar nicht mehr leisten kann. Und es entsteht wirklich insgesamt weltweit etwas Neues an Theologie in einer viel größeren Freiheit und Offenheit füreinander. Ich habe so den Eindruck, diese Bewegung des Geistes aus der Kirche heraus auch behaupten zu müssen. Gewährsmänner wären für mich, es sind jetzt leider nur zwei Männer, die ich als Beispiele parat habe, aber es sind etliche. Ich glaube, Walter Kasper spricht davon, dass der Geist Gottes die Kirche verlassen hat oder ausgezogen ist. Und auch Christian Schütz, katholischer Theologe, hat auch ein schönes Büchlein über den Heiligen Geist geschrieben. Er sagt eben auch, ja, diese Differenz zwischen dem Geist und der Kirche, das ist eigentlich das Beste, was der Kirche passieren kann, dass der Geist Gottes sich der Kirche immer wieder entzieht. Und ich finde, zwei Dinge finde ich wichtig, die sind mir auch in Jörg Lausners Buch nochmal aufgefallen. Er spricht vom Stoffwechsel des Geistes. Vielleicht ist das auch mal ein schöner Begriff, um etwas sehr Schönes deutlich zu machen. Und das eine ist, Stoffwechsel des Geistes bedeutet, der ist kein Gespenst. Der kommt nicht und macht was und ist dann auch direkt wieder weg, sondern wenn es stimmt, dass wir es jetzt nicht mehr mit Jesus zu tun haben, wie zur Zeit des Neuen Testamentes, sondern er ist seit der Himmelfahrt abwesend, sondern dass die Gegenwart Gottes in dieser Welt vermittelt wird durch den Heiligen Geist, dann ist es ein berechtigtes Interesse des christlichen Glaubens zu sagen, der Geist Gottes vermittelt und beschenkt uns mit einer verlässlichen Gegenwart Gottes. Und diese verlässliche Gegenwart Gottes, die zeigt sich in diesen Medien des Wortes Gottes, in der Verkündigung, in den Gesten, in den Handlungen, die in der Institution Kirche auch gespendet, geschenkt, praktiziert werden. Die Institution Kirche steht auch für eine verlässliche Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Geist liebt es, sich zu verstoffwechseln, zu materialisieren, zu inkarnieren. Wer also im Namen des Geistes die Inkarnationen und die verlässlichen Medien des Geistes sozusagen kritisiert, der darf sich vielleicht erstmal gar nicht so sehr auf den Geist berufen, weil der Geist Gottes eigentlich ein Faible dafür hat, verlässliche Gegenwart Gottes zu ermöglichen und freizuspielen. Das ist der eine Stoffwechsel des Geistes. Und der andere Stoffwechsel des Geistes, das wäre jetzt ein bisschen so die Idee, auf die mich der Jörg Lausler gebracht hat. Naja, er wechselt aber auch den Stoff, er wechselt die Medien. Und ich habe schon so den Eindruck im Bereich von Spiritualität, im Bereich auch von bestimmten Erfahrungen, dass sich da eine Bewegung auch in den Kirchen vollzogen hat, wo wir zugeben müssen, der Geist Gottes ist ausgezogen in die Welt, in die Kultur, in die Menschen jenseits des christlichen Glaubens, jenseits der Kirche. Und er hat dort tolle Dinge ins Rollen gebracht. Und das, was wir jetzt an wilder und ungezähmter Spiritualität auch außerhalb des christlichen Glaubens und der Kirchen haben, na ja, also auch da möchte ich gerne irgendwo doch den Heiligen Geist am Werk sehen. Und wir merken jetzt, gerade auch in der reformierten Kirche, dass wir offen sind, von denen ganz viel zu lernen. Also in der reformierten Kirche finde ich gerade echt so einen ganz guten Geist, wo man sagt, naja, also wir haben gar nicht mehr so viel zu verlieren. Wir wissen, was wir haben, wir können dazu stehen. Es gibt bestimmte Stärken, die sind einfach in unserer DNA drin. Aber es gibt da so viel zu entdecken, sodass ich so den Eindruck habe, der Geist Gottes ist also immer wieder in einer Bewegung aus der Kirche raus und er macht da so sein Ding, aber er kommt dann auch wieder zurück. Und das trägt zur Erneuerung von Kirche, von Spiritualität und Glaube unheimlich dazu bei.
Ja, und ich finde es gut, dass du auch das sagst. Auch so reformierte Kirche, wo wir hier sind, die Kirchen in Deutschland, denen wird ja oft vorgeworfen, bei euch ist kein Glaube und kein Geist und ihr verliert das Wichtigste, Spiritualität. Nein, wir sollten sehr selbstbewusst sagen, wir sind geisterfüllte Kirchen. Das, was andere an uns nervt, so, dass wir uns auch mal politisch äußern, dass uns die Ärmsten der Armen nicht egal sind, dass wir da Zeichen setzen, dass wir für Geflüchtete aufstehen, dass uns Umweltfragen geistliche Fragen sind, dass die Zerstörung der Umwelt für uns ein Verbrechen an Gott ist, das ist geisterfülltes Zeugnis. Das ist prophetisches Zeugnis. Ich finde, wir sollten da keine Hemmung haben, zu sagen, wir als reformierte Kirche oder auch Landeskirchen Deutschland und so, wir sind geisterfüllte Kirchen und wir sollten auch zugeben, wir haben nicht den ganzen Geist, wir haben nicht alle Fülle, wir sind nicht die einzige Wahrheit. 500 Jahre Täufer, wir lagen ganz bitterböse falsch. So diese anderen christlichen Aufbrüche nicht nur zu verketzern, sondern ja zu töten, ihre Protagonisten. Was für ein Wahnsinn, nicht? In unseren größten Reformatoren. Ich würde jetzt auch sagen, auch unsere Fähigkeit, uns selbst zu verurteilen, ist ja auch irgendwo geistlich. Nein, und wir haben auch natürlich echte Defizite. Wir haben Begeisterungsdefizite. Wir haben im Moment weitgehend nicht die Kraft, das Evangelium so zu verkünden, dass eine junge Generation davon ergriffen, berührt, begeistert wird. Andere können das, wir nicht. So, und da sollten wir ruhig mal ein bisschen traurig in den Spiegel gucken und auch aushalten. Wir haben offenbar nicht alles, was schön wäre. So, wir könnten voneinander viel lernen, in dem Selbstbewusstsein. Wir glauben, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Wir sehen aber auch, der Heilige Geist wirkt nicht nur in uns. Er wirkt in anderen Kirchen. Die Ökumene ist für uns ein Lernfeld. Und dafür alle einzuladen, könnten wir dahin kommen, dass dieses ganze Schwarz-Weiß uns allen schadet. Wir könnten alle ein bisschen mehr lernen für uns selbst, wenn wir die anderen ernster nehmen würden, als wir es in der Regel tun. Und wir sollten uns auch nicht komplett in Selbstverachtung irgendwie. Ich finde es immer ein bisschen komisch, gibt manchmal so unter Pfarrpersonen eine Form, sich von Kirche zu distanzieren, die gäbe es in keinem Berufsfeld, ehrlich gesagt. Also kein Mensch arbeitet für Coca-Cola und sagt, die Plörre kotzt mich an oder so. Also ein bisschen Freude und Spaß sollte man am eigenen Produkt haben. Oder man ist da nicht richtig, ich weiß ja auch nicht. Aber in diesem Sinne, geistoffen, geisterfüllt, aber auch geistbedürftig zu sein. Und ich finde, im Heiligen Geist, wenn wir immer diese Erfahrung machen, ich glaube, alle geisterfüllten Menschen haben Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, haben einen Durst, einen Hunger nach Wort, nach Liebe, nach Kraft, nach Geist, nach Jesus. Das ist ja ein Zeichen der Geisterfüllung, dass man nicht satt ist und voll von sich selbst, sondern Gefäß wird und offen, voll sehnsüchtiger Erwartung auch.
Und die Sehnsucht nach Heiligen Geist da ist man eigentlich schon am Heiligen Geist. Also da ist er eigentlich schon da. Wenn wir uns nach ihm sehnen, ist er eigentlich schon da. Kommt mir jetzt ganz spontan an dieser Stelle, ich habe es mir notiert, sonst könnte ich es nicht so wunderbar zitieren, Augustinus in seinen Bekenntnissen. Ich habe den Eindruck, er spricht da wie über den Heiligen Geist, wenn er sagt und betet, du hast mir süßen Duft zugeweht, ich habe ihn eingesogen und nun seufze ich nach dir, ich habe dich geschmeckt und nun hungere und dürste ich nach dir, du hast mich berührt und ich bin entbrannt in deinem Frieden. Also egal, wohin diese Sehnsucht geht, ob es eine Sehnsucht nach mehr Gerechtigkeit, nach mehr Freiheit, nach Frieden ist, eine Sehnsucht nach Lebendigkeit, eine Sehnsucht nach Kraft und Vitalität. Es ist völlig egal, wohin diese Sehnsüchte gehen. In diesen Sehnsüchten haben wir es bereits mit dem Heiligen Geist zu tun. Das wäre jetzt noch interessant, das theologisch nochmal auszuklamüsern, wie wir uns das vorstellen. Aber ich habe den Eindruck, in der Schöpfungsgeschichte ist es tatsächlich der Moment, wenn es dort heißt, und Gott hauchte seinen Odem in den Menschen ein. Und da war der Mensch eine Nefesh Chaya, eine lebendige Seele. Das kann man eigentlich auch übersetzt mit ein bedürftiges Wesen, ein Wesen, was ständig den Nefesh bedeutet, Kehle, Hals, das ist das Sehnsuchtsorgan, weil dadurch atmen wir, dadurch trinken wir, dadurch schlucken wir und wir sind eigentlich ein herrliches Fass ohne Boden als lebendige Seelen und das verdanken wir dem Heiligen Geist. Deshalb gehört Sehnsucht und Heiliger Geist für mich, es ist fast eins.
Ja, ich denke auch, Sehnsucht ist eine der ganz entscheidenden, ja, geistlichen Haltungen, die Christsein ausmacht. Eben dieses sich nicht genügen, sondern auf Beziehung so offen und angelegt zu sein, wie wir eben geschaffen sind. Und ich glaube, das können wir für die Pneumatologie auch lernen. Wir haben jetzt verschiedene Typen kennengelernt, nicht? Der Heilige Geist, der in Christus gegenwärtig ist, der durch das Wort wirkt, der in der Suche nach Frieden und Gerechtigkeit dabei ist, der aber auch erfüllt, Freude, Begeisterung schenkt. Ich glaube, sich das mal anzuschauen und zu merken, das ist, da kannst du jetzt nichts von löschen. Da kannst du nichts sagen, das ist jetzt überflüssig, das kann weg. Aber die weltweite Christenheit hat da sich so ein bisschen jeweils spezialisiert. Und vielleicht ist das Geniale am Heiligen Geist. Keiner kriegt ihn ganz. Er weht, wo er will. Und offenbar will er alles durchdringen. Aber alle könnten auch ein bisschen spüren, hier sind wir echt dabei, hier sind wir ergriffen. Und das, was wir im Spiegel der weltweiten Christenheit sehen, das fehlt uns auch. Und da brauchen wir einander auch, da brauchen wir mehr Geist und eben auch mehr Jesus, weil es immer zusammengehört.
Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort. Wollen wir es als Schlusswort nehmen oder wollen wir noch mal sagen, so die letzten Erfahrungen, die du mit dem Heiligen Geist gemacht hast? Hast du konkret was? Darf ich dich das mutig fragen? Was ist die letzte Erfahrung, die du mit dem Geist Gottes gemacht hast?
Ich habe ja auch ein so offenes Geistverständnis, wie du es gesagt hast. Also die letzten Erfahrungen waren schlicht geistreiche Gespräche. Für mich ist der Heilige Geist natürlich in der Bibel und in Christus, aber wenn ich mich mit Menschen austausche und wir einander nachkommen und einander inspirieren und wir Trost und Ermutigung teilen. So, und das habe ich die Woche auch gemerkt. Dann ist das für mich ein geistliches Wirken, weil es mich lebendig macht und sensibel macht und sehnsüchtig macht und das tut gut. Und das ist für mich sehr geistlich. Ja. Und bei dir?
Ja, bei mir ist es so, dass ich auch ein Stück weit merke, Geist erfüllt, Gegenwart des Geistes, ist nicht immer euphorisch, nicht immer hoch angebunden, sondern er ist auch diese stille Kraft, die mich das Leben erstmal einfach aushalten und nicht am Leben verzweifeln lässt. Und ich habe in den letzten Monaten, wo es mir ja so als frischer Witwer und in der Trauer und dann kam eine Depression obendrauf, habe ich ein Gebet irgendwann mal formuliert für mich und ich habe das ganz schlicht, und das war eigentlich meine ganze Spiritualität über Monate hinweg, ganz schlicht Folgendes, immer nach dem Aufstehen, fast jeden Morgen. Hier bin ich, Heiliger Geist, ich halte mich dir hin. In deiner Kraft stehe ich auf. In deiner Kraft gehe ich durch diesen Tag. In deiner Kraft laufe ich dem Leben in die offenen Arme. In deiner Kraft werde ich es überlebt haben. In deiner Kraft wird mein Leben eines Tages wieder aufgeblüht sein. Hier bin ich, Heiliger Geist. Amen. Und das war oft so dieser Wake-up-Call. Und es waren dann meistens sehr unspektakuläre, sehr schwere, sehr düstere Tage. Aber im Rückblick sehe ich dort eine unfassbar schöne, tröstliche, trotzkräftige, widerspenstige Geistkraft, der ich mich einfach jeden Morgen hingehalten habe. Und deshalb ist das auch ein Geist, der mit uns atmet und seufzt, auch in der Tiefe des Lebens, das eben auch Ergriffenheit vom Heiligen Geist. Und da ist er für mich eigentlich noch größer, als wenn es immer nur Yippie-Yay und berauschend positiv euphorisch zugeht.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort.
Vielleicht war das noch nie so geistreich wie heute, Thorsten. Heute hat unser Podcast seinen Namen vielleicht verdient. Möge es für euch, liebe HörerInnen, auch eine geistreiche Zeit gewesen sein mit uns. Danke, dass ihr zugehört habt.
Macht's gut. Ciao.